Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Schöpfung und Evolution, drei Wissenschaftler, drei Positionen, eine Debatte. Dieses Buch ist in diesem Jahr vom Institut für Glaube und Wissenschaft erschienen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber danach beginnt schon die Diskussion. Schuf er allein durch das Wort oder doch durch Evolution? Wie lange dauerten die Schöpfungstage wirklich? Was sagt die Naturwissenschaft zum Alter der Erde? Und lassen sich wissenschaftliche Erkenntnisse heute überhaupt noch mit der Bibel vereinen? Drei christliche Wissenschaftler, Barbara Drossel, Reinhard Junker, Siegfried Scherer, sind dazu in einer Reihe jetzt bei uns im Interview. Jetzt möchte ich nochmal zurückspringen zum Schöpfungsbericht selbst. In diesem Zusammenhang ist ja immer wieder auch die Frage nach der Sünde, spielt ja eine zentrale Rolle im Kontext des Schöpfungsberichtes. Und vor allem der Zusammenhang von Sünde und Tod. Wie kam denn Ihrer Meinung nach der Tod in die Welt und hat es den sogenannten Sündenfall gegeben und was genau ist darunter zu verstehen?
Also ich denke zunächst einmal auf ganz allgemein gesagt, dass der Tod in der Schöpfung nicht durch die Schöpfung kam, sondern nach der Schöpfung. Ich denke einfach, wenn man zum Beispiel den Schöpfungsbericht liest, wie da die einzelnen Schöpfungsschritte beschrieben werden, das passt einfach schon da nicht gut, dass dann nebenher massenhaft ein Aussterben von Arten passiert ist und so weiter. Es gibt aber noch viele andere Aspekte, die da genannt werden können, warum das biblisch gesehen erst einmal, dann kann man nachher über die Wissenschaft reden, also dass man von daher den Tod nach der Schöpfung sehen muss. Es wird gesagt, nach Abschluss des Schöpfungswerkes, des Sechstagewerkes, vor dem Ruhetag, dass alles, was Gott gemacht hat, sehr gut war, auch sehr schön. Das Gut ist eigentlich ein sehr vielschichtiger Begriff. Und ein Fressen und Gefressen werden, ein Hauen und Stechen, bildhaft gesprochen, passt da nicht gut. Zumal noch zusätzlich ausdrücklich gesagt wird, dass Tiere und auch der Mensch pflanzliche Nahrung zu sich nehmen sollten. Und dann wird auch noch gesagt, und es geschah so, das muss man ja irgendwie mal zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, muss man verstehen. Dann ist es ja so, dass auch hier im Neuen Testament das aufgegriffen wird, dass es mal einen Bruch in der Schöpfung, nachdem sie geschaffen war, gegeben hat. Also dieser Bruch wäre dann eben der Sündenfall. Es wird gesagt in Römer 5, dass durch Adam Sünde und Tod in die Schöpfung kam, so durch Jesus Christus die Rechtfertigung und das Leben. Also Rechtfertigung ist so eine Art paulinischer, theologischer Begriff, der einfach bedeutet, dass wir, obwohl wir Sünder sind, vor Gott doch als gerecht erscheinen können durch Jesus Christus, durch das, was er uns getan hat, wenn wir das für uns persönlich auch annehmen. Und diese Gegenüberstellung Adam und Christus ist eine sehr wesentliche, grundlegende Sache im Neuen Testament, grundlegend für die Heilslehre, für die Art und Weise, wie man überhaupt gerettet werden kann als sündiger Mensch und zum Leben kommen kann, in den Himmel kommen kann. Und dieser Zusammenhang steht eben im Zusammenhang mit den Anfängen. Wie ist der Mensch geschaffen worden? Wie ist er in Sünde gefallen? Und ich verstehe das dann unterm Strich so, dass es diesen Sündenfall gab, auch wenn der Begriff so in der Bibel nicht vorkommt, wird es doch sachlich beschrieben. Es gab einen Einschnitt. In Genesis 3 wird dann, dass die Fluchworte, die Gott ausspricht, die auch andeuten, dass es Änderungen in der Gestalt der Schöpfung gab. Wenn auch nur vage angedeutet, das wird es nicht ausgemalt, aber es gibt doch deutliche Hinweise. Oder wenn im Römerbrief nochmal Kapitel 8 ab Vers 19 davon die Rede ist, dass die Schöpfung der Knechtschaft, der Vergänglichkeit unterworfen ist, dann ist es auch ein gewisser Hinweis, dass hier eine quasi neutestamentliche Auslegung der Sündenfallgeschichte vorliegt. Knechtschaft der Vergänglichkeit, das ist nie im Leben meiner Meinung nach ein Zustand, in dem Gott die Schöpfung ursprünglich geschaffen hat, sondern etwas Nachträgliches. Also es ist so der Hintergrund, weshalb ich doch glaube, dass es angebracht ist, von diesem Einschnitt eines Sündenfalls biblisch gesehen zu sprechen.
Was jetzt direkt und unmittelbar Evolution, auch Evolutionstheorie und Schöpfung angeht, versuchen ja auch viele christliche Wissenschaftler oder Christen überhaupt, beides zusammenzubringen, sprechen zum Beispiel davon, dass sich eigentlich der Schöpfungsbericht ganz gut auch mit der Evolution oder den Prozessen der Evolution vereinbaren lässt. Sie benennen auch in Ihrem Text, in dem Buch unterschiedliche Möglichkeiten, beides zusammenzudenken. Können Sie diese kurz benennen und warum sind Sie Ihrer Meinung nach trotzdem haltlos und eben gerade nicht zusammenzubringen?
Ja, also es gibt da tatsächlich unterschiedliche Ideen, wie man es zusammenbringen kann, das Schöpfungshandeln Gottes und Evolution. Ein grundsätzlicher Punkt ist auf jeden Fall der, man muss sich darüber im Klaren sein, meint man jetzt Evolution, so wie das eigentlich im Sinne der heutigen Vertreter ist und im Sinne der Zielsetzung, ein wirklich rein natürlicher Prozess, der nicht zielorientiert, nicht geplant und gesteuert verläuft. Das ist der Anspruch der Evolutionsbiologen, es sei so, und so wollen sie es beschreiben. Wenn man das so sieht, dass es so sein solle, dann müsste man eigentlich schon sagen, es wird wirklich schwierig, weil doch Schöpfung, wenn man den Begriff irgendwie noch ernst nehmen möchte und Inhalt haben soll, ja gerade bedeutet, dass man plant, steuert und der Schöpfer steht ja am Anfang. Wenn wir kreativ tätig sind, dann fangen wir auch damit an zu planen, zu überlegen. Wir können uns schon vorab vorstellen, wo es hinlaufen soll. Und das kann ja alles Evolution nicht. Das ist ja ein reiner Naturprozess, so wie man sich's vorstellt. Da gibt's auch die Idee, ja, vielleicht sind die Mutationen des Rohmaterial der Evolution sozusagen, vielleicht sind die irgendwie doch nicht zufällig. Vielleicht gibt's da eine naturwissenschaftlich nicht feststellbare Steuerung oder so. Kann man schon mal vermuten, hätte ich aber gleich das Problem, warum sind dann die allermeisten Mutationen belanglos oder mehr oder weniger schädlich und nur ganz wenige irgendwie brauchbar? Oder man könnte sagen, ja, vielleicht sind sie nur scheinbar zufällig, da steckt eine tiefere Programmierung dahinter. Dann ist die Frage, wer hat diese Programmierung installiert? Ist diese Programmierung dann auch mal durch Mutation und Selektion und durch natürliche Vorgänge entstanden oder ist es was anderes? Dann wird man ja nur das Problem verschieben. Das wäre keine echte theistische Evolution in meinen Augen, sondern man schiebt den schöpferischen Akt oder schöpferische Akte in eine andere Stelle. Und alle diese Ansätze haben aber auch das Problem immer, was wir schon gerade angesprochen hatten im Gespräch, nämlich das Problem des Todes in der Schöpfung, was natürlich immer mit dabei ist, wenn wir theistische Evolution haben. Andere Vorstellungen wiederum gehen so in die Richtung, ja, Gott könnte ab und zu wirklich eingegriffen haben. Meistens laufen die Dinge einfach nach natürlichen Mechanismen, aber an bestimmten Punkten hat Gott einfach so schrittweise schöpferischen Input gegeben. Grundsätzlich ist es schon denkbar, sowas. Dann muss man aber auch sagen, okay, dann sind die entscheidenden Dinge eben nicht evolutionär verlaufen, sondern eben wieder durch den schöpferischen Input. Also weiß ich, das wird an der anderen Stelle. Oder es gibt Vorstellungen, die eigentlich heute sogar, glaube ich, mehrheitlich mindestens im Bereich der akademischen Theologie vertreten werden, dass man sagt, ja, Gott steht als Schöpfer irgendwie so hinter dem ganzen Geschehen, ohne dass man das näher charakterisiert. Da gibt es so den vielleicht manchen bekannten Satz von Teilhard de Chardin, der das so vertreten hat, dem Jesuiten und Paläontologen Teilhard de Chardin, der gesagt hat, Gott macht, dass die Dinge sich selber machen. Für mich ist es ein netter Spruch, wo ich nicht so recht weiß, was da eigentlich inhaltlich wirklich zu bieten hat. Mich interessiert dann auch, was ist dann der Unterschied zu dieser naturalistischen Evolution, die rein natürlich verlaufen soll, wie die Evolutionstheoretiker das vertreten. Also ich könnte da noch einiges weitermachen. Ich denke, man kommt immer wieder, also ich jedenfalls, an den Punkt, wo ich den Eindruck habe, man versucht hier wirklich zwei Sachen zu verbinden, die eigentlich von ihrer Stoßrichtung in verschiedene Richtungen laufen. Und deswegen bin ich da nicht überzeugt. Also Evolution und Schöpfung zusammensehen würde ich nur so bejahen, dass man sagt, ja, Gott hat gewisse mikroevolutive Mechanismen, also diese programmierten Variationsmöglichkeiten installiert. Das, was ich vorigen Teil mal angesprochen hatte. In diesem Sinne ja, aber das ist ja nicht das, was die Evolutionstheoretiker im Sinne der Stammesgeschichte meinen, sondern das ist ja praktisch eine geschaffene Programmierung, die noch viel anspruchsvoller ist, wie schon gesagt, als fixe Ausprägungen. Aber in diesem Sinne gibt es schon Variationen und Anpassungsvorgänge, ja, in gewissen Grenzen, in gewissem Rahmen, auf der Basis geschaffener Programme. Aber das ist nicht das, was man üblicherweise unter der theistischen Evolution versteht.
Vielen Dank. So wie ich das jetzt gerade auch vor allem rausgehört habe, stören Sie sich vor allem im Zusammenhang mit evolutionären Prozessen an dieser Zufälligkeit von Mutation und Selektion. Was setzt dem Ihrer Meinung nach der Schöpfungsbericht entgegen und wo würden Sie sagen, kann man doch in diesen evolutionären Prozessen weit mehr als nur Zufall nachweisen?
Ja, okay, also zunächst einmal denke ich, dass Schöpfung gerade das mindestens weitgehende Ausschalten des Zufalls bedeutet. Es gab mal so einen netten Werbespruch für ein Automobil. Dieser Spruch hieß, nichts an ihm, also an diesem Auto, ist Zufall. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Aber hat es eigentlich gut auf den Punkt gebracht, was Schöpfung oder kreatives Handeln ganz allgemein bedeutet. Wir sind ja als Menschen ja auch sehr kreativ unterwegs. Und da ist es eben gerade der Punkt, dass wir sagen, wir dürfen die Sache nicht dem Zufall überlassen, sonst wird da nichts draus. Das ist zum einen mal, abgesehen von diesen biblischen Punkten, die ich da vorhin schon angesprochen hatte, einfach so vom Ansatz her, wichtiger Punkt, weshalb ich mich schwer tue, Mechanismen, die auf zufälligen Prozessen beruhen, wie die ungerichteten Mutationen oder auch die Auslese, die ja auch nicht auf lange Sicht irgendwie Ziele ansteuern kann, sondern einfach von der Hand in den Mund lebt sozusagen. Also er sagt, da könnte was draus werden. Man könnte sagen, okay, es gibt aber doch vielleicht Hinweise, dass es irgendwie Steuerungen gibt oder so. Dann sage ich mir, okay, wie vorhin schon, die Steuerung muss ja auch installiert worden sein. Sind die Zufälligkeiten nur scheinbar? Steckt da eine tiefere Steuerung dahinter? Ja, was ist es dann? Es gibt zum Beispiel das Konzept von James Shapiro, der hat ein schönes Buch geschrieben, Evolution in the 21st Century oder so ähnlich. Da spricht er von einem natürlichen genetischen Engineering, Natural Genetic Engineering. Meint damit so, dass die Lebewesen halt programmierte Fähigkeiten haben. Zum Beispiel auch solche plastischen Fähigkeiten, die ich vorhin erwähnt habe, die Reaktionsfähigkeit auf Umweltänderungen. Oder zum Beispiel solche Sachen wie, wenn unser individueller, also in der Embryonalentwicklung des Nervensystem oder das Muskelsystem wächst, dann geht es in Wechselwirkung mit den Knochen und verschiedenen Umgebungssituationen und Kräften etc. Das geht nicht ganz nach dem Uhrwerk, sondern das ist unglaublich flexibel und anpassbar. Aber das ist ja noch anspruchsvoller, als wenn es anders wäre. Dann verschieben solche Konzepte, dass man sagt, ja, da steckt eine tiefere Steuerung dahinter, die verschiebt sie erst recht noch zu einem viel anspruchsvolleren Ausgangszustand. Woher kommt der? Soll so etwas durch Mutation und Selektion aufgebaut worden sein? Halte ich für extrem unplausibel. Und zwar auch deswegen, weil das Leben ja so ist, dass die entscheidenden Vorgänge praktisch von oben nach unten durchgesteuert werden. Also es ist also eine Art Top-Down-Sache und über viele Hierarchiestufen von Regulationsebenen. Und wie soll man diese mit völlig blinden Mechanismen von der Basis auf aufbauen? Also wenn man schon sagt, da gäbe es Programme und Natural Genetic Engineering, muss man sich ja auch doch der Frage stellen, woher dann das überhaupt ursprünglich kam. Also ich lande bei dem Punkt wie vorhin, das Zusammenfügen will nicht so richtig gelingen.
Vielen Dank. Sie nehmen jetzt in Ihren Ausführungen auch noch unter anderem Bezug auf das Design-Argument in der Biologie. Können Sie ausführen, was es damit auf sich hat?
Ja, das knüpft an das an, was ich gerade auch zum Thema Schöpfung gesagt habe, Ausschalten des Zufalls und so weiter. Und ich denke, das Design-Argument, was so der Knackpunkt ist, kann man sich sehr gut klar machen, weil wir selber als Menschen kreative Wesen sind. Wir können da an unseren eigenen Erfahrungen anknüpfen. Wir sind als kreative Wesen, als Wesen, die geistbegabt sind, die sich Dinge vorstellen können, die die Zukunft gedanklich voraussehen können, also mindestens mal eine potenzielle Zukunft, also die sich deswegen Ziele setzen können, Pläne entwickeln können. Da stehen uns unglaublich viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung als einem reinen Naturprozess. Da kann ich planen und auswählen und überlegen und so weiter. Und das ist ein großer Unterschied. Und dieser Unterschied macht sich an den gestalteten Dingen bemerkbar, an den gestalteten oder geschaffenen Dingen, an ihren Kennzeichen. Und das ist eigentlich der Kern des Design-Arguments. Es ist ein Unterschied. Man kann an den Gegenständen, die man untersucht, typische Kennzeichen feststellen, die zeigen, die sind geschaffen oder gestaltet oder kreativ entworfen worden oder sie sind Ergebnis natürlicher Prozesse. Kann auch mal eine Mischung von beiden natürlich sein, aber ich sage es mal, eine Schutthalde im Gebirge, da braucht man nicht anzunehmen, dass da jemand gestaltet hat. Das kann man erklären durch natürliche Prozesse. Aber wenn Sie eine Sandburg an der Küste finden, dann sagen sie nicht, naja, die Wind und Wellen haben da mal sehr kreativ zugeschlagen oder so. Und in diesem Sinne kann man auch Lebewesen untersuchen und feststellen, oh, da gibt es aber ganz typische Kennzeichen, die nach aller unserer Erfahrungen eben darauf hindeuten, dass hier planvoll, zukunftsorientiert gearbeitet wurde und deswegen sind sie zu verstehen. Und wir finden ja da ganz erstaunliche Ähnlichkeiten auch in vielerlei Hinsicht zu technischen Dingen, die wir produzieren können und sagen, ah, bei den Lebewesen finden wir solche Kennzeichen auch und zwar unbestritten in viel erstaunlicherer Ausprägung noch. Und dann sage ich mir, okay, dann ist es erst einmal ein gutes Indiz, ein guter Grund zu sagen, die bessere Erklärung ist, einen Urheber und Schöpfer anzunehmen als einen bloßen natürlichen Prozess. Und das ist im Prinzip das, was den Designansatz ausmacht, dass man sagt, okay, wir sind erstmal ergebnisoffen, wir schauen uns die Dinge an, die wir untersuchen, in dem Fall Lebewesen oder bestimmte Teile von ihnen, vielleicht Stoffwechselaspekte, molekulare Maschinen oder irgendwie sonstigen Kennzeichen, die sie haben, und gucken, passt es jetzt besser zu einer absichtsvollen Gestaltung oder eher zu einem Produkt eines reinen Naturprozesses.
Könnten Sie da kurz auf einige Kennzeichen eingehen oder vielleicht auf besondere Kennzeichen eingehen, die untermauern würden, dass sich das Ganze einer geistigen Ursache verdankt?
Ja, also da gibt es unterschiedliche typische Kennzeichen für geschaffene Dinge, die wir eben auch aus unserer eigenen kreativen Tätigkeit kennen. Also ein Beispiel im Bereich Technik wäre etwas, was man als funktionale Komplexität bezeichnen kann. Also gemeint ist damit einfach Folgendes, dass wir es mit Gegenständen zu tun haben, die eine gewisse Komplexität haben, also aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind. Man kann sich zum Beispiel vielleicht gerade mal so ein Zahnradsystem vorstellen, wo Kraft übertragen wird. Da brauchen wir bestimmte Teile, die passend aufeinander abgestimmt sein müssen, die aus passendem Material gestaltet sein müssen und so weiter. Und nur wenn da eine gewisse Mindestanpassung der Teile aufeinander und eine gewisse Mindestanzahl der Bauteile als solche überhaupt da ist, kann man von einer Funktion sprechen. Also dann taugt das auch zu was und ist für etwas gut, funktioniert. Also das ist mit funktionale Komplexität gemeint. Das kennen wir sehr viel aus der Technik. Das merken wir schon, wenn wir einen Stuhl betrachten, sowas Einfaches, sagen wir schon, okay, der ist funktional komplex, wenn auch nicht besonders komplex im Vergleich zu anderen Sachen, aber okay, der Punkt ist klar. Und dann gibt es andere Dinge, wie zum Beispiel auch fantasievolle, besondere, spielerische Einrichtungen, die sich ein kreativer Urheber auch leisten kann, dass er sagt, ich gehe nicht nur nach Funktion, sondern auch nach Schönheit, nach Ausgefallensein und solchen Sachen. Das findet man auch bei den Lebewesen, fantasievolle Einrichtungen, sowas wie Kunstwerke, wenn man so will. Oder auch das Kennzeichen, was ich vorhin mal erwähnt hatte, mit der Plastizität, die individuelle Anpassungsfähigkeit, denn die erfordert sehr anspruchsvolle Fähigkeiten. Jede Reaktionsfähigkeit auf Umweltveränderungen braucht sowas wie einen Regelkreis, nämlich eine Messmöglichkeit, eine Vergleichsmöglichkeit, passt der gegenwärtige Zustand zum jetzigen Umweltzustand, und dann die Fähigkeit, reagieren zu können, wenn es nicht passt. Und dann muss auch noch vorgegeben sein, wie es denn sein soll, je nach Umweltbedingung. Und das alles zusammen ist, wie man weiß, auch aus der Biologie, da wurde schon vieles erforscht, sehr anspruchsvoll, braucht sehr viele Gene und Regulationsprozesse, und solche plastischen Reaktionen sind eben nur ganz oder gar nicht zu haben. Man kann nicht sagen, es reicht mal, wenn man 2/3 hat. Man kann mal schon mal die Reize messen und man kann schon mal vergleichen, passt die jetzige Situation zur Umweltsituation. Das würde beides noch nichts helfen, würde noch nichts funktionieren. Also man braucht hier sehr viel auf einmal. Weitere Beispiele ist der Befund, dass es sowas wie eine Art Baukastensystem zu geben scheint, nämlich so, dass bestimmte Bauplanelemente gehäuft in unterschiedlichsten Formengruppen, also unterschiedlichsten Tiergruppen oder unterschiedlichsten Pflanzengruppen auftauchen, obwohl die sonst nach anderen Merkmalen gar nicht näher miteinander verwandt sind, sodass man annehmen müsste, das müsste x-mal unabhängig entstanden sein. Oder man könnte sagen, nee, das könnte so ein typisches Schöpfungsindiz sein. Eine bestimmte Idee wurde einmal erfunden und unterschiedlich häufig in verschiedensten Zusammenhängen dann eingesetzt und verwendet. Also das sind so ein paar, ganz kurz gefasst, so ein paar Beispiele, in welche Richtung man da denken kann, wenn man von Schöpfungsindizien oder Designindizien spricht. Übrigens interessant ist, dass auch Leute wie Richard Dawkins, bekannt durch populäre Bücher wie Der Gotteswahn oder Die Schöpfungslüge und solche Sachen, dass der ausdrücklich zustimmt, dass es Schöpfungsindizien gibt. Er sagt, Biologie ist das Studium von Dingen, die aussehen, wie wenn sie gestaltet worden wären oder so ähnlich, sinngemäß. Dann sagt er, okay, man sieht schon, das sieht schon irgendwie nach Schöpfung aus, aber er meint halt, ja, das ist eine Illusion, das hat ein reiner Naturprozess gemacht. Seit Darwin ist eben der Schöpfer überflüssig und der Anschein eines Geschaffenseins ist eigentlich Illusion. Und ich denke wiederum, dass das ein Irrtum ist und dass das eben keine Illusion ist, ja.
Vielen Dank. Sie sind vorher auch in Ihren Ausführungen schon auf mikroevolutive Prozesse eingegangen. Können Sie vielleicht nochmal knapp sagen, was versteht man unter Makroevolution, was versteht man unter Mikroevolution, und auch, gibt es nicht doch Hinweise, die auf Makroevolution hindeuten, oder was spricht Ihrer Meinung nach gänzlich auch vor allem jetzt aus biologischer Perspektive gegen Makroevolution, vielleicht auch an einem konkreten Beispiel.
Mikroevolution kann man umschreiben mit Begriffen wie Anpassung, Feinabstimmung, Spezialisierung. Der Knackpunkt ist, wir haben schon Strukturen, die bereits funktionieren, aber deren Funktionsweisen an unterschiedliche äußere Umstände oder auch innere Umstände eines Lebewesens anpassbar sind und ein Stück weit variabel sind. Und entsprechend ist Makroevolution die Neuentstehung von neuartigen Konstruktionselementen und neuartigen Funktionen. Also das, was erst einmal ins Dasein kommen muss, bevor dann Mikroevolution im Sinne von Feinabstimmung und Anpassung passieren kann. Man spricht auch in der Fachliteratur oft von innovativer Evolution oder von evolutionären Neuheiten. Der Begriff Makroevolution kommt durchaus auch vor. Das ist keine Erfindung von Kreationisten, wie manche meinen. Den gibt es schon sehr lange in der Evolutionsbiologie, völlig unabhängig von Schöpfungsfragen etc. Also Innovation versus Anpassung, Feinabstimmung wäre so kurz gesagt der Unterschied zwischen Makro- und Mikroevolution. Jetzt fragen Sie nach Argumenten für Makroevolution, würde ich sagen mal, das Ähnlichkeitsmuster der Lebewesen passt in mancher Hinsicht schon zu einem Stammbaum und zu Makroevolution. Wenn man mal davon absieht, wie das mechanismisch gelaufen sein soll, wie das funktioniert hat, dass sich dieser Stammbaum entwickelt hat, aber einfach mal das Muster als solches, okay, oder die Fossilabfolgen, die groben Fossilabfolgen, dass in verschiedenen Schichten, auf verschiedenen Schichtstufen von unten nach oben unterschiedliche Lebensgruppformen, Gruppen zu finden sind, das ist sicher auch mal grob ein Argument für Makroevolution vom Muster her. Abgesehen auch hier von den Mechanismen wiederum. Da gibt es schon Punkte oder auch im Bereich Biogeografie, Verteilung der Lebewesen gibt es auch Argumente für Makroevolution. Auf der anderen Seite gehört natürlich zum Gesamtbild immer auch, ja, wie sieht es auch mit anderen Befunden aus? Wenn ich jetzt das Thema Ähnlichkeitsmuster angesprochen habe und gesagt habe, ja, das passt schon einerseits zu Makroevolution, muss man aber auch dazu sagen, es gibt sehr viele Merkmalsverteilungen, die überhaupt nicht in Stammbaum reinpassen, sondern eher eine netzartige Verbindung von Ähnlichkeiten aufweisen. Ich hatte das vorhin mit dem Baukastensystem schon erwähnt. Das ist so ein Beispiel, wenn ähnliche Strukturen ganz unsystematisch verteilt sind, dann passt es nicht gut in den Stammbaum. Man sagt dann Konvergenz, evolutionstheoretisch, es habe sich unabhängig konvergiert dahin. Oder man kann also sagen, naja, wir sind mal ganz offen für unterschiedliche Darstellungen und stellen fest, oh, man kann in vielen Fällen, wenn man Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen verschiedenen Organismengruppen herstellt, eine netzartige Beziehung finden, auch im fossilen Bereich übrigens, insbesondere sogar. Und das netzartige Beziehungen sprechen eher für freie Verfügbarkeit und Kombinierbarkeit von Merkmalen. Und wer ist frei, das zu tun? Ein Schöpfer. Während evolutionäre Prozesse immer nur am Vorhandenen weiter bauen können. Also netzartige Ähnlichkeitsbeziehungen sind ein Problem für Evolution. Oder bei der Fossilüberlieferung haben wir nicht nur diese groben Abfolgen, die ich erwähnt hatte, sondern auch den regelmäßigen Befund. Da gibt es Übersichtsarbeiten, die das ganz klar so auch zum Ausdruck bringen, nämlich dass am Anfang des fossilen Auftauchens neuer Gruppen von Lebewesen die Verschiedenartigkeit, also die unterschiedlichen Arten von Bauplänen innerhalb dieser jeweiligen Gruppen schon ganz früh sehr groß ist. Also der Baum steht quasi Kopf. Am Anfang sind die großen Unterschiede und dann kommen die feineren Ausarbeitungen, etwas überspitzt gesagt. Und das ist auch etwas, was man gar nicht erwarten würde von Evolution ausgehend, sondern da würde man ja erwarten, dass diese Verschiedenartigkeit so nach und nach immer mehr zunimmt. Stattdessen haben wir sie ganz früh am Anfang. Und ja, da könnte man es lang weitermachen, aber ich glaube, es wird dann zu lang. Also ein großes Problem ist auf jeden Fall auch überhaupt die Entstehung des Lebens. Alles, was man chemisch weiß, zeigt eigentlich, warum es nicht funktionieren kann von alleine oder auch entsprechend die Entstehung neuer komplexer Stoffwechselprozesse oder molekularer Maschinen. Es ist nicht so, dass man da zu wenig weiß, sondern alles unser Wissen, was wir hier besitzen, gibt schon Hinweise darauf, dass es hier grundsätzliche Grenzen gibt. Ja, das muss man auch beachten, dass es nicht einfach nur so ist, ja, man weiß halt noch so wenig, ja, das stimmt sicher in gewisser Hinsicht in vielen Fällen auch, aber in vielen Fällen weiß man einfach genug über chemische Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten etwa oder über etwa dieses Merkmalsmuster insgesamt. Das wird ja nicht mehr besser. Das Netz der Beziehungen kriegt man nicht mehr weg, dass man noch mehr reinmischen. Also das, da wissen wir genug, um zu sehen, das sind systematische Befunde und die passen eigentlich nicht zu dem, was man evolutionär erwartet hätte, aber durchaus erwarten kann, wenn man von einem frei handelnden Schöpfer ausgeht.
Vielen Dank. Zum Abschluss würde ich gerne noch eine persönliche Frage an Sie richten. Sie haben viel zu dem Thema geforscht, nochmal persönlich gefragt, was bedeutet diese Frage nach Schöpfung und Evolution für Ihren persönlichen Glauben an Gott?
Die Frage nach Schöpfung und Evolution, wie sich das zusammen verhält oder gegeneinander verhält, ist eigentlich jetzt für mich gar nicht so primär wichtig. Also die Frage, die Auseinandersetzung darüber, meine ich jetzt damit, ist es nicht primär so wichtig. Erst einmal, sondern primär ist für mich wichtig, dass Gott geschaffen hat, dass er der Schöpfer ist, weil nämlich das auch Bedeutung hat für mein persönliches Leben. Das heißt, ich weiß als Christ, wenn ich an diesen Schöpfer glaube, durch Jesus Christus, dieser Schöpfer hat die ganze Welt geschaffen, der hat viele Möglichkeiten, von denen ich keine Ahnung habe. Der kann mir in den schlimmsten Situationen irgendwo doch noch einen Ausweg ermöglichen, weil er als Schöpfer einfach solche Möglichkeiten hat, die natürlicherweise nicht unbedingt zu erwarten wären. Und es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo Bezug genommen wird auf Gott als Schöpfer oder auf die Schöpfung, um deutlich zu machen, was das für diejenigen, die das Wort, was wir hier haben, auch für sich in Anspruch nehmen möchten, die davon profitieren können. Ich denke zum Beispiel an Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Geringer ist es nicht. Ja, das finde ich toll. Oder Psalm 94, da ist die Rede davon, dass der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. Der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören. Wo ausgedrückt wird, der Schöpfer, der weiß Bescheid, der kennt uns, aber kann auch eingreifen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Bibelstellen, die den Zusammenhang zwischen Gott als Schöpfer und unserem persönlichen Leben deutlich machen. Sehr schön und ermutigend finde ich etwa auch, dass Jesus in der Bergpredigt uns darauf hinweist, dass Gott auch die Vögel und die Lilien auf dem Felde versorgt, die eigentlich nicht so besonders wichtig sind im Vergleich zum Menschen. Sie sind auch wichtig und gut und schön und klasse, ja, keine Frage, aber sie werden versorgt und erst recht, so sagt dann Jesus weiter in der Bergpredigt, kümmert sich Gott um uns. Also auch hier haben wir einen Vergleich aus der Schöpfung, der unser Leben als Christen oder auf unserem Weg auf dieser Erde betrifft. Und in dieser Hinsicht ist mir das eigentlich besonders wichtig, dass Gott der Schöpfer ist. Diese Auseinandersetzungsfragen mit Schöpfung und Evolution, die waren und sind für mich wichtig, weil ich denke oder überzeugt bin, dass Glauben und Denken und sich ja Rechenschaft selber oder auch anderen gegenüber zu geben, warum glaube ich das? Ist es überhaupt vernünftig? Passt es? Und wenn es nicht passt, wie gehe ich damit um und so weiter, das gehört für mich ganz klar zum Glauben dazu, war auch für mich am Anfang meines Glaubenslebens enorm wichtig. Ich bin während meines Studiums zum Glauben an Jesus gekommen, kannte Evolution aus dem Studium und auch noch vorher aus anderen Zusammenhängen raus, fand es an sich soweit, ja, einigermaßen nachvollziehbar mit der Evolution, aber nun habe ich die Bibel gelesen als junger Christ oder etwas genauer als vorher, nur mal ein bisschen was mal. Dann habe ich gemerkt, oh, da gibt es noch ein paar Punkte, wo es nicht so leicht ist, das alles zusammenzukriegen mit Evolution. Was mache ich damit? Also da war es schon wichtig für mich zu sagen, ich kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, muss halt glauben oder so, sondern das denkerisch zu durchdringen und zu überlegen, gibt es jetzt da Antworten? Kann man mit guten Gründen Evolution hinterfragen? Kann man mit guten Gründen sagen, nee, das muss man nicht akzeptieren? Kann man mit guten Gründen glauben, auch angesichts des Wissens, für mich des biologischen Wissens, dass es wirklich eine Schöpfung gab? Also es war schon wichtig für mich, das Glauben und Denken und Wissenschaft da zu durchdenken. Es ist nicht so für mich, dass ich jetzt das bräuchte für mein Glaubensleben. Für mich hat es eigentlich eher, nachdem für mich nach einigen Jahren die Frage so der Spur nach einigermaßen sich geklärt hat, war es für mich jetzt persönlich ein Anliegen, auch anderen da weiterzuhelfen, die da Fragen haben, jedenfalls denen, die ehrliche Fragen haben und nicht nur Fragen haben, damit sie gestellt haben, sondern auch eine Antwort haben möchten, aber durchaus auch die kritischen Fragen haben und die dürfen sie und soll man auch haben und die gibt's ja auch und da habe ich dann, ja, ist mir schon ein Anliegen gewesen, auch in meiner Arbeit bei der Studiengemeinschaft Bordenwissen hier so mehr apologetisch oder auch manchmal auch ein bisschen seelsorgerlich in die Richtung, auch anderen zu helfen, die ja auch am Kämpfen sind, sagen wir mal so.
Vielen Dank, auch vielen Dank, dass Sie sich auch meinen Fragen gestellt haben zu dem Thema Schöpfung und Evolution. Danke auch für die zahlreichen Beispiele aus der Biologie, aber auch, dass Sie sich den Fragen rund um den Schöpfungsbericht genauso hingegeben haben und ihre Meinung dazu ausgeführt haben. Ich glaube, es führt uns in vielen Dingen weiter und tiefer und bringt uns natürlich auch weiter ins Nachdenken darüber. Und dazu wollen wir auch mit unserem Podcast sehr gerne einladen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Ja, gerne. Danke für die Einladung auch.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!